Doppelstunde Sport.
Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von der Doppelstunde Sport. Wir starten mit den Stars und This is the Last Time. Die Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM in der Februar-Ausgabe. Heute mit mir, Alex Hertel, mein Name. Und in den kommenden zwei Stunden, da sprechen wir hier unter anderem über ein sehr unschönes Thema, nämlich sexualisierte Gewalt im Breiten- und im Spitzensport. Gar nicht so bekannt, dass es das gibt, dass sich also vor allem natürlich Trainer an ihren Schützlingen vergehen, auch wenn die zum Teil wesentlich älter sind und auch keine Kinder mehr. Aber auf der anderen Seite natürlich in Anführungsstrichen logisch, denn da, wo es natürlich sehr nahe Verhältnisse zwischen Trainern oder zwischen Erwachsenen und Kindern gibt, kann sowas vorkommen. Und darüber, wie groß das Problem in Deutschland ist, was man damit dagegen tun kann, darüber sprechen wir mit einer Forscherin der Deutschen Sporthochschule in Köln, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Außerdem ein anderes aus dem Sport, vor allem aus dem Fußballumfeld, Hooliganismus, was an sich den normalen Zuschauer nicht wirklich stört, denn man trifft sich auf dem Feld und haut sich gegenseitig auf die Nase, um das mal runterzubrechen. Aber Hooligans und vor allem Rechtsextreme, die überschneiden sich immer mehr und an einigen Beispielen sieht man das. Einerseits an den Legida- und Pegida-Demonstrationen in Sachsen, andererseits aber auch in Nordrhein-Westfalen, wo Hogesa, ein Vorgänger, das schon deutlich gemacht hat und auch im Umfeld des ja eigentlich immer für seine Politik sehr gelobten und hochgeschätzten BVB. Da in Dortmund gab es einen ganz besonderen Fall, da wurden Journalisten vergangene Woche bedroht, indem es gefakte Todesanzeigen gab. All das besprechen wir heute einmal mit einer Dame vom Verein Fußball gegen Nazis und auch mit Felix Husmann, einem Journalisten aus Dortmund, der dort ebenfalls bedroht wurde. Und wir beginnen unsere Sendung mit DFB-Schiedsrichtern, die stehen sowieso schon immer in der Kritik. Jetzt hat es aber die Schiedsrichterausbildung getroffen, denn ein Journalist hat einen Artikel geschrieben, in dem er der DFB-Schiedsrichterausbildung vorwirft, die Schiedsrichter zu verpfeifen. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir nach dem nächsten Song, die Wombats mit Greek Tragedy.
Doppelstunde Sport.
Auf ins Stadion, Kinder!
Wie Schiedsrichter verpfiffen werden, so heißt ein Artikel des Journalisten Oliver Fritsch, der Anfang Februar für großes Aufsehen gesorgt hat. Darin zitiert er namentlich genannte und vor allem ungenannte Quellen aus dem Umfeld der DFB-Schiedsrichterausbildung, die besagen, dass der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses Herbert Pfande und ein Berater Herbert Krug die Schiedsrichter schlecht ausbilden und auch persönliche Amositäten dabei walten lassen. Leute bevorzugen, von Günstlingen ist die Rede, auch eben von schlechter Regelauslegung, wie bei dem umstrittenen Handspiel und viele Vorwürfe in dem Fall. Und da ich sagte, großes Aufsehen, es gab natürlich auch die Gegenaufregung aus dem DFB, die gesagt haben, das kann alles so nicht sein. Auch viele Schiedsrichter fühlen sich ein bisschen auf den Schlips getreten und über diesen Artikel, auch die Probleme, die er möglicherweise aufzeigt, aber auch die Probleme, die es eben mit ihm gibt, wollen wir sprechen und haben das heute getan, nämlich mit Alexander Feuerherd. Der ist selber Schiedsrichter und betreibt den Podcast Colinas Erben, der sich eben mit der Schiedsrichterei auseinandersetzt. Grüß dich, Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Der Artikel, den ich ja gerade schon angesprochen habe, der erhebt schwere Vorwürfe gegen die Schiedsrichterabteilung des DFB. Da ist von Günstlingswirtschaft und schlechter Ausbildung die Rede. Hat die Spitzenschiedsrichterei in Deutschland wirklich so ein grundsätzliches Problem?
Ich war schon ein bisschen überrascht von dem Artikel, muss ich sagen. Denn wenn man sowas liest und wenn man so eine heftige Kritik liest, dann möchte man natürlich auch ganz genau wissen, wer erhebt denn eigentlich diese Vorwürfe? Und da wird man so ein bisschen im Stich gelassen, finde ich, denn es werden in letzter Konsequenz eigentlich nur drei Zeugen der Kritik namentlich genannt, nämlich der ehemalige Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses Volker Roth, der ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichterbeobachter Dieter Pauli und der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Afati. Ansonsten ist oft die Rede von aus DFB-Kreisen ein Beobachter, einer, der viele Schiris gut kennt, ein Schiedsrichter, einer, der nahe dran ist, ein Bundesliga-Trainer. Das heißt, die Leute werden nicht wirklich namentlich genannt. Das macht es mir so ein bisschen schwer, die Sache nachzuvollziehen. Das wäre aber nötig, um die Kritik beurteilen zu können. Denn so wie sie erhoben worden ist, ist sie mir ehrlich gesagt noch nicht zu Ohren gekommen.
Das mit diesen Quellen fällt in der Tat auf. Jetzt kann man auf der einen Seite eben sagen, ist schwierig aus journalistischer Sicht. Man könnte aber auch andererseits fragen, ist es vielleicht gerade ein Problem, dass sich keiner traut, den Mund aufzumachen?
Das könnte man natürlich vermuten, wenn es so ist. Und im Grunde genommen wird es ja auch so dargestellt, dass man die Leute im Prinzip nicht namentlich nennen kann, weil sie sonst Nachteile zu befürchten haben. Es wird ja ganz konkret auch an Manuel Gräfe gesagt, der habe mal Kritik geäußert und habe nicht denselben Status wie vorher. Wobei ich gerade bei Manuel Gräfe denke, stimmt das denn wirklich? Ich kann mich erinnern, dass er mehrfach beispielsweise das Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund beziehungsweise Dortmund gegen Bayern gepfiffen hat und ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass er da in der Rangfolge zurückgefallen ist hinter andere Schiedsrichter, aber das mag der Autor dann entscheiden. Insgesamt gibt es sicherlich wie in vielen Bereichen Punkte, die verbesserungswürdig sind. Das gilt natürlich auch für das deutsche Schiedsrichterwesen. Es werden einige fachliche Punkte angesprochen, Thema Handspiel, Thema Abseits, wo sich die Führungsspitze der deutschen Schiedsrichter vielleicht nicht immer ganz glücklich verhalten hat. Aber ob es insgesamt wirklich so schlecht ist, wie es dann in diesem Text teilweise gemacht wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und was mich auch ein bisschen überrascht hat, ganz ehrlich gesagt, ist, dass die Ära Volker Roth, die ja zeitlich vor der jetzigen, nennen wir es ruhig auch Ära, Fandl und Krug gelegen hat, dass die so ein bisschen, will ich sagen, glorifiziert wird, aber doch als deutlich positiver hingestellt wird. Da heißt es zum Beispiel, Roth konnte hart sein, hatte aber eine väterliche Art. Also das ist so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Gutsherrenart und das ist auch so, wie Volker Roth eigentlich von vielen Schiedsrichtern früher beschrieben worden ist. Unter seiner Ägide fielen der Holzer-Skandal und die Affäre Kempter-Amarell. Das sind ja auch zwei Sachen gewesen, wo ich mich frage, naja, ist das Krisenmanagement da so wirklich großartig gewesen? Ist das nicht ein Bereich gewesen, wo man sagen muss, heute gibt es dem gegenüber eigentlich Fortschritte? Also da würde ich dann doch bezweifeln, dass es heute schlechter läuft, als das vorher der Fall gewesen ist.
Dann gehen wir doch die einzelnen Punkte mal durch. Du hast schon angesprochen, das Handspiel, das ja durchaus umstritten war und ich glaube auch für den Zuschauer durchaus ersichtlich, dass das in den letzten Jahren ein Problem war. Alleine schon die Regelauslegung. Hat man da wirklich so lange rumgedoktert, bis es auch die Schiedsrichter selbst manchmal nicht mehr verstanden haben?
Die Sache ist nicht ganz so einfach. Man muss vielleicht kurz zum Hintergrund sagen, dass der DFB schon nicht seine eigenen Regeln macht, sondern es ist in der Regel das International Football Association Board beziehungsweise die FIFA ist, respektive sind, die ihrerseits sagen, Leute, hier müssen wir was ändern. Nur ganz kurz zu dem Thema Handspiel. Lange Zeit galt einfach ganz klar, wenn der Ball zur Hand geht, dann ist es keine Absicht und wenn die Hand zum Ball geht oder der Arm, dann ist es Absicht. Das war so die Faustregel. Und wenn es aus kurzer Distanz, wenn da der Ball kommt, dann ist es im Zweifelsfall eben keine Absicht. Die FIFA ist zu dem Ergebnis gekommen, die Spieler werden immer geschickter darin, es sozusagen wie ein Unfall aussehen zu lassen. Also damit ist gemeint, wie es aussehen zu lassen wie keine Absicht. Also müssen wir Kriterien finden, die diesen Absichtsbegriff erweitern. So kam man auf die vergrößerte Körperfläche, so kam man beispielsweise auch auf die unnatürliche Handhaltung. Da waren dann die nationalen Verbände gezwungen, aufgefordert, das Ganze in die Praxis umzusetzen, dass es da immer wieder zu Grenzfällen kommt, wo man sagt, wie ist denn das jetzt? Entspricht das schon eigentlich jetzt einer unnatürlichen Handhaltung, einer vergrößerten Körperfläche oder nicht? Das liegt möglicherweise doch in der Natur der Sache und ist dann eben doch keine Sache, keine Angelegenheit, die der DFB für sich alleine hat. Da hat es auch in anderen Kontinental- und Nationalverbänden hat es auch Schwierigkeiten gegeben mit der Auslegung dieser Handregel. Das ist keine exklusive DFB-Geschichte, sondern eine Vorgabe der FIFA, die nicht ganz so einfach umzusetzen gewesen ist. Das muss man schon auch dazu sagen, wenn man darüber klagt.
Und bei so kniffligen Entscheidungen, da geht es ja eben nicht nur ums Handspiel, da wurde hier auch angeführt, da haben die Clubs immer mehr Einfluss, da die DFL, also die Deutsche Fußballliga selbst, ja mit Helmut Krug einen Schiedsrichter beraten hat. Ist das wirklich so, dass die Clubs da mitreden können, wann und wo vielleicht dann doch mal was anders gepfiffen werden sollte?
So direktes Mitspracherecht haben sie eigentlich nicht. Helmut Krug sitzt für die DFL in dieser Schiedsrichterkommission, das ist richtig, er ist quasi Schiedsrichtermanager. Das ist ja auch nur nachvollziehbar. Man muss ja wirklich sagen, es gibt halt einen eigenen Profibereich, das ist die DFL und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass da jemand, der ja auch aus diesem Stall kommt, dann auch da drin sitzt. In dem Stall meine ich jetzt zunächst mal die Schiedsrichterei, der da jetzt mit drin sitzt und mit angeht, was zu sagen ist. Die Vereine werden aber trotzdem weder in die Ansetzungen hineinreden können, noch haben sie Mitspracherecht, was die Auslegung betrifft. Man muss allerdings dazu sagen, das ist auch ganz normal, wenn man merkt, dass gewisse Regelauslegungen ein Akzeptanzproblem haben, dann wird die Schiedsrichterkommission die Letzte sein, die sagt, nein, wir ziehen das jetzt durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Die hören natürlich schon hin und hören schon auch, was die Vereine sagen, wo die Vereine sich beklagen und überlegen sich natürlich auch, können wir das ändern, sollen wir das ändern oder müssen wir das besser kommunizieren, was ist jetzt der richtige Weg. Dabei passieren bestimmt auch Fehler, das muss man überhaupt nicht in Abrede stellen. Also beim Handspiel beispielsweise kann man schon ein bisschen verwundert darüber sein, und da finde ich die Kritik im Artikel durchaus auch richtig, dass die Linie da jetzt im Laufe der Saison mehrfach so ein bisschen geändert worden zu sein scheint. Das sorgt natürlich nicht unbedingt für Planungssicherheit, nicht unbedingt für Sicherheit ganz generell und ist damit auch kritikwürdig, das sehe ich schon auch. Aber im Großen und Ganzen denke ich doch, dass da eine relative Berechenbarkeit noch weiterhin stattfindet, auch für die Vereine, und dass sich Situationen auftun, die dann dazu geeignet sind, nochmal gewisse Dinge zu überdenken, das halte ich jetzt für nichts Ungewöhnliches, zumal mal bei Regeländerungen, gerade die von oben kommen, und das ist ja in der Regel so, da kann es einfach passieren, dass sich Situationen ergeben, wo man sagt, war das jetzt so Sinn der Sache, war das so geplant?
Jetzt haben wir vor allem über fachliche Fragen gesprochen. Jetzt ein großer Teil der Kritik bezieht sich ja auch ganz klar auf Personen und auf da, ich sage mal, Beziehungsgeflechte. Ich habe am Anfang diesen Begriff der Günstlingswirtschaft da mal herausgenommen. Das bezieht sich jetzt hier vor allem auch auf einen Schiedsrichter oder die Bewertung der Schiedsrichter und ihre Leistung im Spiel, die ja durch diese Schiedsrichterbewerter von außen getan wird. Gibt es da wirklich nachweisbar Unregelmäßigkeiten, dass bestimmte Schiedsrichter bevorzugt behandelt werden, obwohl sie schlecht pfeifen zum Beispiel?
Das steht in dem Artikel drin, wird aber letztlich auch nicht wirklich nachgewiesen. Da heißt es dann halt, es gäbe Beobachter, die sagten, wozu braucht man uns eigentlich noch, wenn die Bewertungen, die wir abgeben, noch korrigiert werden dann von Herbert Fandl und Helmut Krug, die nur am Bildschirm sitzen und sich das Ganze angucken. Das heißt, diese Behauptung, da werde nach Sympathie jeweils nach oben oder nach unten korrigiert, die steht hier im Raum, wird aber auch nicht wirklich belegt. Ist mir auch neu gewesen, ehrlich gesagt. Dazu muss man natürlich sagen, als Volker Roth noch der Vorsitzende war dieses Ausschusses, war Manfred Amarell, der inzwischen verstorben ist, in dem Ausschuss, und bei ihm gab es nachweislich Fälle, wo bei Beobachtungen noch nicht mal mehr ein Text geschrieben wurde. Normalerweise muss man dazu sagen, sehen diese offiziellen Beobachtungen so aus, da gibt es eine Note und diese Note wird begründet. Und diese Begründung findet statt in Form eines ausführlichen Textes entlang der festgelegten Kriterien, wie beispielsweise Persönlichkeit des Schiedsrichters, Disziplinarkontrolle, Spielkontrolle, Laufvermögen, Stellungsspiel etc. pp., Zusammenarbeit mit den Assistenten. Da gab es einige Fälle, wo es überhaupt keinen Text mehr gegeben hat, sondern nur noch eine Note, die überhaupt nicht mehr transparent gemacht worden ist. Das ist mit dem Amtsantritt von Herbert Fandl und Helmut Krug geändert worden. Inwieweit da jetzt tatsächlich Beobachtungen nach oben oder unten korrigiert werden, erschließt sich mir nicht. Mir sind solche Fälle nicht bekannt. Ich bin allerdings auch kein DFB-Insider, der das beurteilen könnte, aber ehrlich gesagt, davon habe ich jetzt das erste Mal gelesen.
Die Vorwürfe kommen immer von einer Seite, sie stehen dann im Raum. Richtig belegen kann man sie offensichtlich auch nicht, aber es gibt auch keinen Widerspruch oder auch keine dezidierte Gegenantwort aus der Schiedsrichterei eben vom DFB. Ist das auch so ein bisschen ein Kommunikationsproblem, dass man eben da nicht das Gefühl hat, man müsse mit der Öffentlichkeit kommunizieren über das, was man da tut?
Ach, was Rafati betrifft, meine ich, dass es damals Schiedsrichter gegeben hat. Ich glaube, 4 oder 5 an der Zahl, die mit einer öffentlichen Erklärung sich auf die Seite von Fandl und Krug gestellt haben. Also da hat es durchaus eine Positionierung gegeben. Was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, muss ich sagen, also da kann ich mich an deutlich schlechtere Zeiten erinnern. Der Autor des Artikels hier schreibt ja, Krug könne die Schiedsrichterei erklären, aber auch über die Wertung strittiger Szenen bestimmen. Das ist so ein Satz, der mich ganz besonders ratlos eigentlich zurückgelassen hat. Denn man sieht ihn ja ziemlich häufig im Fernsehen, das wird hier im Artikel ja auch beschrieben, also da heißt es dann, ein Schiedsrichterassistent der ersten Liga sagt, Krug gestalte manchmal die halbe Sportschau, das ist jetzt kein besonders netter Satz, heißt aber inhaltlich auch, Krug erklärt eben sehr, sehr viel gegenüber den Medien, versucht, Dinge transparent zu machen, aber wenn ich überlege, wie es in den 80er, 90ern ausgesehen hat, da wurde eigentlich gar nichts großartig erklärt, bis, das kennen wir alle noch, Eugen Striegel das erste Mal im ZDF-Sportstudio auftauchte und da gab es dann irgendwann den Pfiff des Tages. Da begann so eine Transparenzoffensive und ich finde, wenn man das heute mit früheren Zeiten vergleicht, ist es doch erheblich durchsichtiger geworden. Gerade was Krug betrifft, bin ich da eigentlich recht einverstanden, muss ich sagen.
Sagt Alexander Feuerherd, selbst Schiedsrichter und betreibt den Podcast Colinas Erben. Ich danke dir.
Gern geschehen, ich habe zu danken.
Egal ob bei Hogesa, bei Pegida oder bei Legida, wo auch immer in den vergangenen Monaten islamkritische bis ausländerfeindliche Gruppierungen sich getroffen haben, waren immer mit dabei Hooligans. Und das ist keine Überraschung, denn nicht nur macht sich rechtsextremes Gedankengut in den Kurven breit, sondern die ehemals unpolitischen Hooligans streben immer mehr in den politischen, in den öffentlichen Raum. Ob dieses Phänomen ganz neu ist, lässt sich nicht sagen, aber in einem aktuellen Beispiel aufmachen, denn der Bundesgerichtshof in Dresden, der hat erst im Januar die Hooligan-Vereinigung Elbflorenz aus Dresden zur kriminellen Vereinigung erklärt. Über dieses Phänomen, die Überschneidung von Rechtsextremismus und Hooligans und welche Gefahren das mit sich bringt, habe ich mit Laura Piotrowski gesprochen. Sie arbeitet für das Portal Fußball gegen Nazis. Der Bundesgerichtshof hat ja die Dresdner Hooligan-Gruppierung Elbflorenz im Januar zur kriminellen Vereinigung erklärt. Lässt sich daraus ein Trend ableiten, dass Hooligans sich jetzt außerhalb ihres üblichen Aktionsgebiets, also Stadion und Feldschlägerei, betätigen?
Dass sie sich außerhalb vom Stadion und von den Wald- und Wiesen, also den sogenannten Drittort-Auseinandersetzungen, aktiv sind. Das ist ja schon länger, aber das ist ja auch bei verschiedenen Gruppen. Und richtig offiziell quasi ist es ja mit Hogesa geworden in Köln, spätestens aber eigentlich auch schon eher in Dortmund und halt in NRW, als sie halt bei den verschiedenen Salafisten-Demonstrationen anwesend waren, da sie halt sozusagen Gegendemonstrationen gestartet haben. Aber mit dieser Hogesa-Bewegung noch mal viel deutlicher halt auch politisch und gemeinsam aktiv geworden sind.
Und es gibt ja in der Tat einige Beispiele dafür, wenn man gerade noch mal kurz in Sachsen bleibt, benachbarte Stadt in Leipzig, die Szenarios Lok, auch eine Hooligan-Gruppierung dort, wurden mehrfach vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie nah sind da die Bande zwischen eben Hooligans und organisiertem Rechtsextremismus?
Naja, das Szenario Lok, das ist eigentlich ganz interessant, oder überhaupt in der Fanszene von Lok Leipzig gibt es durchaus einige Verbindungen halt der rechten Fußballfans zur örtlichen NPD, zur örtlichen JN, aber auch mit den freien Kräften von Szenario, die sich ja mittlerweile aufgelöst haben, waren halt einige Führungskräfte, die halt auch zu den freien Kräften in Leipzig gehört haben. Szenario hat Partys in diesem NPD-Bürgerbüro in Leipzig-Lindenau veranstaltet. Insgesamt kann man da sagen, dass halt Szenario Lok immer die große Gruppe war, über die halt sich auch alles vereint hat und die aber auch deutlich, auch sogar vom Verfassungsschutz deutlich benannt halt, eine neonazistisch dominierte Gruppe war.
Und dann sieht man diese, Sie haben das gerade angesprochen, Akteure überschneiden sich da, die sieht man dann auch wiederum auf den Pegida-Demonstrationen in Dresden, auch Legida in Leipzig, da werden die einerseits, in Dresden war es so, als Ordner eingesetzt, eben diese Elbflorenz, die wir am Anfang angesprochen haben, andererseits in Leipzig, das waren ganz offensichtlich Hools, die dort im Pulk Jagd auf Journalisten gemacht haben. Nutzen die diese Veranstaltung nur quasi als Trittbrett, um sich selber darzustellen oder werden die da freundlich mit offenen Armen empfangen?
Ich würde eher sagen, dass sie freundlich mit offenen Armen empfangen werden. Gerade in Leipzig hat sich das gezeigt. Auf der letzten Legida-Demonstration gab es diesen Redner, der sich Friedrich Fröbel nannte und offen den Hooligans dafür gedankt hat, dass sie anwesend sind, dass sie die Demonstration vor der sogenannten Antifa schützen, dass sie halt als Ordner aktiv sind. Es sind ja auch Leute als Ordner anwesend, also halt Hooligans aus dem Szenario-Log-Umfeld. Als Legida-Ordner anwesend, die da ganz klar also eine ähnliche Rolle eingenommen haben wie in Dresden. Und gerade bei Legida, würde ich sagen, sind die Hooligans als Ordner offiziell, aber auch in, sagen wir, Anführungszeichen inoffiziell. Also es gibt halt genügend Ordner, wie Sie schon gesagt, oder genügend Hooligans, wie Sie schon gesagt haben, die halt auf Journalisten losgehen, die auch missliebige Kamerateams versuchen zu verjagen, die sich auch gegen Demonstranten und gegen Demonstrantinnen richten. Da gibt es schon eine ganz klare Unterstützung von den Hooligans, von gewaltbereiten Fußballfans, die halt Legida und aber auch Pegida unterstützen. Nur dass sich das im Gegensatz zu Dresden in Leipzig nochmal viel offensichtlicher halt manifestiert hat und von Anfang an man halt eben nicht den Eindruck hatte, dass Legida eine Bürgerbewegung von besorgten Bürgern, wie das ja in Pegida immer so gerne genannt wurde, war, sondern halt bei Legida ganz offen von Anfang an Neonazis und rechtsextreme Hooligans mit aufgetreten sind und halt auch einen großen Anteil auf der Demonstration eingenommen haben.
Ganz offiziell lässt es sich ja auch noch an einer Person festmachen, einer der Anmelder, Silvio Rösler, in Leipzig-Stadt bekannt in der Fußballszene unterwegs, schon seit Jahrzehnten, soll gleichzeitig wiederum Kontakte auch haben in die Szene um Thomas Gerlach, also einer der NSU-Unterstützer, der mutmaßlichen, die auch vor Gericht aussagen mussten. Warum ist gerade, zumindest scheint es so, in Sachsen diese Bande zwischen Fußballfans, Hooligans, Rechtsextremismus organisiert, eben auch dem kriminellen Rechtsextremismus und eben diesen besorgten Bürgern so eng?
Das ist eine ganz interessante Frage, warum das gerade in Sachsen so ist. Ich würde sagen, dass tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen die Bande zwischen rechten Fußballfans und organisierten Rechten wie der Partei Die Rechte ganz stark sind. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich nicht nur ein sächsisches Problem, aber es ist halt auch ein sächsisches Problem, weil halt einige von den großen Fußballclubs eine starke rechte Szene haben, so wie Lok Leipzig. Der CFC ist da halt auch zu nennen. Also wir kennen das, der FC, der eine sehr starke rechtsextreme rechte Szene hat unter den Fans. Und die Verknüpfung mit den Bürgern, mit den Wutbürgern, naja, man kennt sich halt. Also ich war selbst auch oft der ersten Legida-Demonstration und da hat mich am Ende eine Frau angesprochen, also so eine ältere Dame, und sie meinte halt, ja, und sie hätte ein bisschen Angst, weil sie halt nach Hause gehen wollte, und wir haben versucht, sie zu beruhigen, gesagt, ja, also passiert schon nichts, die Rechten sind ja jetzt schon wieder auf ihrem Versammlungsplatz, und sie hatte aber gar nicht die Angst vor den Rechten, sondern vor den Linken, und meinte halt, ja, die Rechten, ah, das sind gute Jungs. Gerade dieser Ausspruch belegt halt für mich ganz klar, wo halt die Verbindungen sind und wie halt sozusagen Bürgerinnen und Bürger halt auch rechte Hooligans wahrnehmen können, als halt eine Art Beschützer, die sie halt da auch einfach positiv betrachten. So ähnlich, wie sich halt auch Rogisa versucht hat darzustellen, als Beschützer des deutschen Volkes, in Anführungszeichen. Genau, und da halt sozusagen für Freiheit und gegen Islamismus einzutreten. Was ja wiederum erwähnt Herr Friedrich Fröbel eben auch, genau das meinte er halt, also oder dankte halt den Hooligans, dass sie halt die Ersten waren, die halt noch vor Pegida auf die Straße gegangen sind und sich für die Freiheit eingesetzt haben. Und ich glaube, genau da liegt halt diese Verbindung. Und dann würde ich sagen, sehe ich halt in Sachsen auch immer ein bisschen, man ist halt so ein bisschen auf dem rechten Auge blind. Und es gibt halt, wie die Landeszentrale für politische Bildung halt Pegida und auch früher schon halt der NPD ein Podium geboten hat, gibt es halt weniger Berührungsängste, sich halt mit Rechten an den Tisch zu setzen. Daraus entsteht dann eben auch, dass man eher mit Rechten und Rechtsextremen auch auf die Straße geht und sich in so einem Pegida- oder Legida-Bündnis zusammenfinden kann.
Also dieses quasi Diffundieren in die bürgerliche Gesellschaft hinein. Jetzt haben Sie häufiger eben Hogesa schon angesprochen, dass so ein bisschen auch, es war ja schon im November, vom medialen Bildschirm verschwunden ist. Ein interessanter Anknüpfungspunkt, Sie haben schon gesagt, die Rechte in Dortmund, die dort auch mitmarschiert ist, diese Partei. Und einer der, ich hatte ja vorhin schon einen der Veranstalter, ein zweiter Veranstalter, der Legida in Leipzig, ein stadtbekannter, bundesweit bekannter NPD-Anwalt, der war mitbeteiligt bei der Anmeldung der Hogesa-Demonstration. Also da auch diese Verbindung aus Leipzig nach Düsseldorf, nach Dortmund. Ist das wirklich eine, wenn man das jetzt mal so auseinanderklamüsert, eine breite bundesweite Front, die da existiert? Und wenn ja, was für Ziele haben die?
Ich würde nicht sagen, dass es eine breite Front ist. Also am Anfang, als Hogesa auf einmal 4.000 oder 4.500 oder 5.000, also die Zahlen, die wir gehen, da ja auch Teilnehmer hatte, war das schon wie so ein Paukenschlag. Aber mittlerweile, also zuletzt hat ja eine Hogesa-Nachfolgeorganisation gemeinsam stark in Ludwigshafen am Wochenende demonstriert und da kamen halt 400 Teilnehmer und hat ja in den Teilnehmerzahlen rapide abgenommen. Ich würde nicht sagen, dass es eine breite Front ist, aber es gibt halt eine gute Vernetzung, die natürlich auch über das Internet super funktioniert. Also viele der Aktivisten oder der Akteure vernetzen sich über Facebook, haben sich auf Facebook gefunden, promoten sich halt auch über Facebook und finden auf Facebook halt auch Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die sowohl ihre Seite liken als auch ihre Informationen teilen und dann eben auch auf Demonstrationen gehen. Da muss man halt weiter darauf achten, inwieweit sich das halt entwickelt. Da muss sowohl Zivilgesellschaft als auch halt eine Polizei hinterher sein. Und es ist halt wichtig, sich über die Verbindungen halt bewusst zu sein, darüber aufzuklären und auch ja was dagegen zu setzen.
Fußball-Hooligans, Rechtsextreme und auch besorgte Bürger bilden eine unheilige Allianz, schwerpunktmäßig in Sachsen und Nordrhein-Westfalen, wo sowohl die Pegida als auch die Hogesa-Demonstrationen stattgefunden haben. Und über die Verbindung zwischen eben Hooligans und Rechtsextremismus und was diese Veranstaltungen damit zu tun haben, haben wir mit Laura Piotrowski gesprochen von der Online-Plattform Fußball gegen Nazis. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Every sin I do, every little thing I do. Every sin I do, every little thing I do.
Fußballfans und Rechtsextremismus bzw. Hooligans und Rechtsextremismus, das ist offensichtlich nicht nur ein Problem in Sachsen, das haben wir gerade im Interview gehört, sondern das bezieht sich auch auf das ganze Bundesgebiet. Gut zu sehen in Nordrhein-Westfalen, wo die Hugeser ihren Anfang nahmen, also die Hooligans gegen Salafisten, die ja auch gewalttätig endeten im November, die Demonstration, und auch in Dortmund, wo die Partei Die Rechte immer wieder für Schlagzeilen sorgt und Rechtsextreme durchaus Angst und Schrecken verbreiten. Ende Januar, indem sie auf Facebook gefakte Todesanzeigen für örtliche Journalisten geschrieben haben. Und einer von ihnen war Felix Husmann. Und mit dem habe ich mich unterhalten darüber, wie es ihm erging mit dieser Todesanzeige und wie eben die Szene in Dortmund und in Nordrhein-Westfalen einzuschätzen ist. Hallo Felix.
Hallo.
Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem du deine eigene Todesanzeige hast lesen müssen. Hast du das jetzt schon so ein bisschen verarbeitet?
Ja, was heißt verarbeitet? Ich habe in der letzten Woche ganz viel damit zu tun gehabt, habe mit ganz vielen Medien darüber gesprochen, habe natürlich auch selber darüber nachgedacht. Mir geht es damit eigentlich ganz gut. Ich fühle mich jetzt nicht eingeschüchtert oder so. Es war vor allem stressig die letzte Woche.
Und jetzt scheint das aber in der Tat, auch was da eben die Rechtsradikalen in Dortmund und Umgebung machen, so eine Art neue Qualität zu sein, dass man also, ne, Journalisten, du warst ja nicht der Einzige, direkt angeht und eben diese gefakten Todesanzeigen schaltet. Trauen die sich jetzt einfach in Fahrtwasser von Hugeser, Legida und Co. mehr oder steckt da was anderes dahinter?
Ja, es ist im Moment eine neue Qualität und es gibt da gerade eine Radikalisierung in der rechten Szene in Dortmund, das würde ich schon sagen. Allerdings waren das nicht die ersten Bedrohungen, das war nicht die erste Bedrohung gegenüber Journalisten und es war vor allem nicht die erste Bedrohung, nicht der erste Einschüchterungsversuch von den Neonazis in Dortmund überhaupt. Es gab da in den letzten Jahren eigentlich auch noch viel krassere Sachen. Es gab rechte Übergriffe, es gab fünf rechte Morde in Dortmund seit 2000 so. Es ist allerdings was anderes, dass sie sich jetzt eben auf Journalisten einschießen. Und das, würde ich sagen, steht schon auch in dem Zusammenhang mit Hugeser und den ganzen Pegida-Ablegern, wo Lügenpresse ja irgendwie zu dem neuen Wort geworden ist und an verschiedenen Orten Journalisten gejagt werden.
Jetzt steckst du ja selber eben drinne, was die Szene in Dortmund anbetrifft und ihre Umtriebe. Hast du eine Vermutung oder gibt es klare Beweise dafür, wer dahinter steckt, hinter dieser Aktion und eben auch den anderen?
Vermutungen habe ich da natürlich. Es sind allerdings alles nur Vermutungen. Es hat ja schon auch einen Grund, warum diese Todesanzeigen eben anonym im Internet über Facebook und Twitter aufgetaucht sind und nicht jemand bei mir in der Tür geklingelt und sich vorgestellt hat und mir die überreicht hat. Vermutungen habe ich natürlich. Ich meine, diese Todesanzeigen waren mit ganz klarer Werbung für den Online-Shop eines Dortmunder Nazis, der sich antisem.it, also Antisemit, nennt, unterschrieben. So, das legt natürlich Mutmaßungen nahe, aus welchem Kreis das kommt, ist für mich ganz klar, nämlich aus dem Kreis der eben derjenigen Dortmunder Nazis, die auch in der Vergangenheit schon bei Kundgebungen versucht haben, mich irgendwie dumm anzumachen, mir klarzumachen, ey Felix, wir wissen, wer du bist und wo du wohnst und wir finden das nicht gut, was du tust.
Diese Menschen, man trifft die ja dann immer wieder, Dortmund jetzt auch nicht so gigantisch, dass man sich da die ganze Zeit aus dem Weg gehen kann. Wie ist diese Szene aufgebaut? Es gibt zum einen diese Partei Die Rechte, die dort sehr aktiv ist, dann sicherlich auch Freie Nazis und immer wieder eben auch Berichte über rechtsradikale Umtriebe im Umfeld der BVB-Fankurve. Wie ist die da zusammengesetzt? Kannst du das sagen?
Ja, also der wichtigste Akteur ist eben diese Partei Die Rechte, die eben nach dem Verbot des Nationalwiderstands Dortmund, also einer autonomen Nazi-Kameradschaft, 2012 hervorgegangen ist. Diese Nazis sind aber natürlich mit verschiedensten anderen rechten Gruppierungen sehr stark verbandelt. Also es gibt da sehr starke Überschneidungen, zum Beispiel auch zu rechten Gruppen im BVB-Umfeld. Sei es als klassischen Vertreter die Borussenfront, als rechte Hooligan-Gruppe, die es irgendwie seit Anfang der 80er Jahre gibt. Und sei es aber auch eher zu rechten bis rechtsoffenen Ultra- und Hooligan-Gruppen wie den Desperados oder der Northside in Dortmund, wo es personelle Überschneidungen gibt zwischen der Partei Die Rechte und diesen Gruppen und zum Teil auch in Zusammenarbeit.
Und welche Rolle spielt Die Rechte eben in diesen Fankurven? Also dockt man da nur an oder gibt es da auch personelle Überschneidungen?
Na, es gibt auch personelle Überschneidungen. Also als prominentes Beispiel bis vor etwa einem Jahr war zum Beispiel Michael Brück, eine der Dortmunder Nazi-Größen, Mitglied des Vereins, ein Mitglied des BVB, der dann vom Verein rausgeschmissen wurde. Auf der anderen Seite sind Mitglieder rechter bis rechtsoffener Fangruppierungen beim BVB immer wieder auch bei Demonstrationen, bei Kundgebungen eben der rechten Szene in Dortmund anwesend gewesen. Und vor wenigen Jahren gab es hier, das hat sich Sportverein Tremonia genannt, wo Neonazis mit Ultras und Hooligans zusammen Kampfsport trainiert haben. Also Überschneidung gibt es da an einigen Stellen.
Nimmt man das auch wahr, wenn man jetzt nicht Journalist ist und sich damit beschäftigt, dass also Neonazis und Hools oder Sport in Anführungsstrichen Fans hier gemeinsam auftreten in der Öffentlichkeit?
Ja, ich glaube, durch die Berichterstattung auch in den letzten Jahren hat man das immer mehr wahrgenommen. Das hat dann ja irgendwann auch der BVB wahrgenommen, der irgendwie lange Jahre ja nicht unbedingt die rühmlichste Rolle im Umgang mit rechten Umtrieben in der eigenen Fankurve hatte, in den letzten Jahren da aber sehr viel tut. Das macht der BVB hier in Dortmund auch immer wieder stark, dass Rechte eben keinen Platz in der Fankurve haben sollen. Das machen verschiedene Fangruppierungen, wie zum Beispiel die Gruppierung Beispiel vereint, als antirassistische und antifaschistische Fangruppierung immer wieder deutlich so.
Dieses Beispiel Dortmund, das ist ja nur eins von vielen eben im Umfeld von Fußballvereinen, auch in Nordrhein-Westfalen. Bei Hogesa traten die quasi gemeinsam auf, also verschiedene Hool-Gruppierungen unter der Fahne des Kampfes gegen den Islamismus. Suchen die da einfach nur Ärger in der Öffentlichkeit, weil da viel Polizei kommt? Oder wollen diese Gruppierungen jetzt eben auch nach außen politisch sein und sozusagen Farbe bekennen?
Ich glaube, dass gerade dieser große Hogesa-Aufmarsch in Köln gezeigt hat, dass es immer noch einen großen Bodensatz an rechten Hooligan-Gruppierungen und vor allem an rechten Alt-Hools gibt, die in den Fankurven vielleicht auch irgendwie seit Jahren nicht mehr den Ton angeben und die mit Politik vielleicht auch im Alltag gar nicht so viel am Hut haben, die aber rechts denken, die was gegen Ausländer haben, gegen den Islam haben und die da jetzt mal zeigen wollten, ey, es gibt uns noch und hier können wir stark sein, hier können wir was beweisen. Und da ganz klar auch politische Hintergründe haben.
Jetzt hast du gesagt, die gibt's schon lange oder die gab's schon immer. Sie scheinen sich aber in letzter Zeit gut zu vernetzen. Gerade bei Hogesa gibt's diesen Anknüpfungspunkt eben nach Sachsen zu Legida und Pegida. Einer der Legida-Anmelder, ein ja bekannter NPD-Anwalt, hat gleichzeitig Hogesa eintragen lassen als Marke. Also da quasi auch über Bundesländergrenzen hinweg so eine Verbindung Fußball, Hooliganismus, Rechtsradikalismus. Siehst du da eine reelle Gefahr durch diese Verbindung von verschiedenen Gruppierungen oder ist das eben nur, jetzt finden sich halt mal alle, die gleiche Denkweise haben im Internet und machen sich gegenseitig stark und das wird doch wieder abflauen?
Ich sehe da auf jeden Fall eine Gefahr. Die Hogesa-Demonstration letztes Jahr in Köln war der größte rechte Aufmarsch, nicht nur in NRW, ich glaube in Deutschland, seit einigen Jahren und auch einer der gewalttätigsten so. Und da haben eben zum Beispiel auch die Dortmunder Neonazis gemeinsam mit Hooligans aus verschiedensten Städten Journalisten gejagt. Kolleginnen und Kollegen von mir wurden da von Dortmunder Nazis auch bedroht, wurden gejagt, wurden umgetreten. Und ich sehe da vor allem dadurch eine große Gefahr, dass die rechte Szene hier in Dortmund, aber auch anderswo, dadurch ja vielleicht auch neue Kontakte bekommt oder alte Kontakte reaktiviert zu eben sehr stark gewaltbereiten Hooligan-Gruppierungen, die vielleicht auch nicht immer so rational denken und Angst vor einem Verbotsverfahren haben, sondern dann einfach mal zuschlagen und auch einfach als Mob zuschlagen.
Felix Husmann, Journalist in Dortmund, recherchiert viel zu Rechtsextremismus, auch im Umfeld des BVB und hat im Februar eine gefakte Todesanzeige von Rechten bekommen. Darüber und eben über seine Recherchen und wie die Lage in Nordrhein-Westfalen ist, haben wir gesprochen. Ich sage vielen Dank.
Danke auch.
People say I'll never find just what I'm looking for.
Doppelstunde Sport.
Immer noch die Doppelstunde Sport im Februar. Wir gehen rein in die zweite Stunde unserer Sendung und zwar mit Nervous Nelly und The Violence. Die Doppelstunde Sport hier bei Detektor FM. Und in dieser Stunde, da stellen wir Ihnen wie jeden Monat unser Sportmedium des Monats vor. Diesmal ist das der Dokumentarfilm Red Army. Der beschäftigt sich mit der Jahrhundert-Eishockeymannschaft der Sowjetunion in den 80er Jahren. Bildgewaltig, auch mit viel altem Bildmaterial unterlegt und auch politisch relativ brisant, sagt unser Redakteur Maximilian Händel. Der hat den Film nämlich am Wochenende für uns geschaut und wird ihn nachher vorstellen. Und wir wollen beginnen mit einem sehr unschönen, aber sehr randständigen Thema, und deswegen muss man offensichtlich mal drüber reden, nämlich sexuelle Gewalt gegen Kinder im Breiten und auch im Spitzensport in Deutschland. Ist ein sehr unterschätztes Thema. Es gibt kaum Untersuchungen dazu, und das will jetzt eine Forschergruppe der Deutschen Sporthochschule in Köln ändern. Und mit deren Leiterin Bettina Rohloffs haben wir gesprochen über das Problem und auch das Projekt. Und das ganze Interview, das hören Sie hier in so knapp 10 Minuten. Jetzt gibt es erstmal Jessica Pratt und Back Baby. Sometimes I pray for
rain. Doppelstunde Sport.
So, und jetzt zack auf die Matte mit euch.
Ein Satz, der natürlich überhaupt kein Problem mit sich bringt, sollte man meinen. Doch gerade zwischen Trainern und Kindern kommt es immer wieder zu sexualisierter Gewalt, was, auch wenn man sich das natürlich nicht vorstellen mag, relativ logisch ist, dass es zumindest in diesem Bereich häufig vorkommt, wo einfach so eine hohe Intimität vorhanden ist, wie eben auch in anderen Lebensbereichen, wo Erwachsene und Kinder zusammenkommen, etwa in Schulen oder in Kirchen. Dieses Problem also offensichtlich vorhanden, aber schlecht untersucht. Es gibt kaum Zahlen dazu, wie groß das Problem in Deutschland ist und wo es zum Beispiel auch speziell auftritt. Das soll eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln jetzt verändern. Projektleiterin dort ist Bettina Rohloffs, und mit ihr habe ich über das Problem der sexualisierten Gewalt und ihre Projektstudie gesprochen. Schönen guten Tag, Frau Rohloffs.
Guten Tag.
Frau Rohloffs, gibt es im Breitensport in Deutschland ein flächendeckendes Problem mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder oder an Kindern?
Das können wir leider noch nicht mit Sicherheit sagen. Also dazu fehlen uns aktuell tatsächlich noch Daten, empirische Daten aus der Forschung. Wir haben Informationen über Einzelfälle im Breitensport, aber auch im wettkampforientierten Sport, im Leistungssport. Aber es fehlt bisher noch an Studien dazu.
Untersucht wird ja auch eben im Sport eigentlich alles, und es gibt auch Projekte gegen alles: Rassismus, Homophobie, Intoleranz. Warum ist dieses Thema offensichtlich immer noch so randständig, dass es nicht mal Zahlen und Studien dazu gibt?
Ja, in der Tat ist das ja ein Tabuthema, wie Sie eben sagen. Und es gab schon in den 90er Jahren auch in Deutschland Veröffentlichungen zum Beispiel dazu. Das war auch die Zeit, wo erstmalig im Sport beispielsweise Vorfälle von sexualisierter Gewalt in den Medien auftauchten. Und das war damals Anlass dafür, eine Studie in Auftrag zu geben. Die Kollegen, die das damals gemacht haben, Birgit Palzkill und Michael Klein, haben auf der Basis von Interviews auch unter anderem mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt damals eigentlich zum ersten Mal auf das Problem aufmerksam gemacht und auch das Tabu gelüftet. Allerdings war es nicht unbedingt so, dass die Studie auf eine sehr starke Resonanz im Sport gestoßen wäre. Also es gab einige Verbände, die dann anfingen, daraufhin auch Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, das Thema ernst zu nehmen und auf ihre Agenda zu nehmen. Aber doch nur wenige, muss man im Rückblick sagen.
Das ist ja sehr ähnlich wie bei Kirche, bei Schule, also überall, wo Kinder betreut werden von Erwachsenen. Gibt es da zwischen diesen Institutionen und auch innerhalb des Sports so Parallelen von den Opfergeschichten, die Sie kennen? Gibt es so ein typisches Abhängigkeitsverhältnis, aus dem so sexuelle Übergriffe entstehen?
Ja, also es sind halt immer solche Konstellationen oder sehr häufig solche Konstellationen, wo Abhängigkeiten bestehen. Das kann in der Schule der Lehrer, die Lehrerin sein gegenüber einem Kind. Das kann eben aber auch im Sport der Trainer sein gegenüber einem Athlet oder einer Athletin. Und die Abhängigkeitsverhältnisse, die da bestehen, sind erstmal aufgrund des Alters gegeben, sind aber auch schlicht und ergreifend aufgrund des Kompetenzvorsprungs der Trainer beispielsweise gegeben. Und sie sind dann in manchen Bereichen natürlich nochmal besonders stark, wenn die jungen Sportler ganz dringend gemeinsam mit dem Trainer zum Beispiel sportlichen Erfolg erreichen möchten. Bei den Fällen, die bekannt wurden, ist das sehr auffällig, dass zum Beispiel oftmals Sportler oder Sportlerinnen darin involviert waren, die durchaus eine sehr vielversprechende Karriere vor sich hatten. Also die zum Beispiel auf dem Sprung waren, in die nationale oder internationale Spitze. Und wenn dann zu dem Zeitpunkt aus dem Verhältnis zum Trainer ein Gewaltverhältnis wird, wo Missbrauch stattfindet, dann ist es für die jungen Menschen durchaus sehr schwierig, dieses Gewaltverhältnis überhaupt zu erkennen und dann auch zu unterbrechen, sich da zu entziehen.
Wenn wir eben bei diesen Einzelfällen sind, die bekannt geworden sind, die Dunkelziffer ist ja sicherlich sehr hoch. Welche Möglichkeiten haben diese Opfer zur Hilfe? Gibt es Opferverbände? Gibt es Direktberatung? Gibt es darauf spezialisierte Psychologen? Was ist also, wenn man selber Opfer wird von so einem Fall?
Ja, wenn einem das passiert im Bereich Schule, Vereine, Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, gibt es grundsätzlich, oder natürlich auch in der Familie, gibt es grundsätzlich Institutionen, die Beratung anbieten. Das ist in der Regel in jeder größeren Stadt vorhanden, aber auch übergeordnet Kinderschutzbünde und Opferschutzorganisationen, die sich da engagieren. Da gibt es sicherlich Hilfe. Aber für Betroffene, vielleicht auch insbesondere im Bereich des Sports, ist es natürlich auch wichtig, eine Ansprechperson im Bereich des Sports zu haben, weil eben gerade auch noch die eigene sportliche Weiterentwicklung zum Beispiel diskutiert werden muss bei einem solchen Vorfall oder die Abhängigkeit, die man gegenüber einem Trainer oder auch Vereinsfunktionären hat. Und da ist es inzwischen so, dass wir seit einigen Jahren, also angestoßen seit 2010 eigentlich und vor allem durch die Deutsche Sportjugend angestoßen, Ansprechpersonen in den großen Fachverbänden und auch bei den Landessportbünden haben. Das heißt, es gibt auf der Kinderschutzseite der Deutschen Sportjugend beispielsweise konkrete Namen von Personen in Verbänden, die auch angesprochen werden können. Es ist noch nicht so, dass es im Sport beispielsweise sowas wie eine Opferschutzorganisation gibt, die auch von Opfern selbst, von Betroffenen selbst vorangetrieben wird. Das ist nicht der Fall, aber es gibt in den Verbänden Ansprechpersonen für dieses Thema.
Wir haben jetzt natürlich, auch zu Recht, über die Opfer gesprochen. Ich mag noch mal einen Blick werfen auf die Täter. Wie ist das, wenn die überführt werden? Gibt es da, welche Mechanismen greifen dann innerhalb des Sports, dass sie zum Beispiel nicht mehr als Sportlehrer auch in einem anderen Verband tätig werden? Gibt es da ein System, das zumindest nachträglich dann andere Jugendliche und Kinder schützt?
Ja, das ist eine der ganz heiklen Fragen bei diesem Thema, die Sie ansprechen, wo in der Tat auch noch im Grunde genommen Grauzonen bestehen und auch rechtliche Grauzonen, weil wir natürlich auch auf der einen Seite den Datenschutz befolgen müssen und auf der anderen Seite aber das Bedürfnis haben, Kinder zu schützen. Und das lässt sich nicht immer, so gut übereinbringen. Denn man kann sich vorstellen, also beispielsweise die Einrichtung einer, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, schwarzen Liste von Funktionsträgern im Sport, die vielleicht schon mal auffällig geworden sind. Wie will man das aus datenschutzrechtlichen Gründen regeln? Das ist ja nicht so einfach. Das sollte man auch nicht einfach pauschal beschließen. Es gibt Länder, beispielsweise die Niederlande, die so arbeiten und die auch tatsächlich solche Blacklists erstellt haben. In Deutschland ist das noch nicht der Fall und wir wissen auch nicht, ob das überhaupt aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten entwickelt werden kann. Ein ganz basales Instrument ist ja letzten Endes die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, was auch im Grunde genommen Vereine ja sehr einfach von ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verlangen können, dass ein solches erweitertes Führungszeugnis vorgelegt wird. Dort wären zum Beispiel einschlägige Vorbestrafungen in diesem Bereich auch enthalten. Und also das ist zumindest mal eine Möglichkeit, die Vereine und Verbände haben.
Sehen Sie da Bestrebungen von den Verbänden oder auch in der Politik, sowas möglich zu machen, dass man diese Führungszeugnisse braucht?
Also es gibt aufgrund des neuen Bundeskinderschutzgesetzes durchaus Möglichkeiten, das auch im Sport einzusetzen. Allerdings ist es so, dass zum Beispiel nach wie vor sehr schwierig ist die Handhabung, ob auch ehrenamtliche Funktionsträger in Vereinen, und wir haben ja eine sehr hohe Zahl an Ehrenamtlichen in Sportvereinen, ob die auch ein solches erweitertes Führungszeugnis verpflichtend vorlegen müssen. Und das ist zurzeit so, also da gibt es also sehr stark unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Kommunen, denn letzten Endes überlässt das Bundeskinderschutzgesetz den Kommunen die Regelung dazu, ob denn Vereine von ihren Ehrenamtlern ein solches Führungszeugnis verlangen können.
Jetzt ist bei alledem, was wir besprochen haben, natürlich die beste Lösung Prävention von allen Seiten. Wenn man jetzt natürlich vor allem auf der Elternseite steht, die also intervenieren kann, was kann man tun, um einerseits seine Sinne zu schärfen für mögliche Gefahrenherde und auch eben vorzubeugen, seine Kinder zu schützen, ohne dass es in irgendwie so eine Art Hexenjagd endet, dass man guckt bei jeder Berührung, ob das nicht jetzt schon ein Übergriff sein könnte?
Ja, also grundsätzlich ist schlicht und ergreifend der offene Umgang mit diesem Thema mal eine ganz basale Voraussetzung dafür, dass sich Eltern auch sicher sein können, dass ein Verein das Thema zum Beispiel ernst nimmt. Vereine, die beispielsweise in ihrem Leitbild oder auch in ihren Satzungen, auf ihren Veröffentlichungen zu diesem Thema etwas sagen und dazu Stellung beziehen, da dürfen wir ja zumindest auch schon mal vermuten, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das würde ich schon mal als positiv werten. Das gibt uns natürlich alles keine Garantie dafür, dass in diesem Verein nichts passiert, weil bei dieser ganzen Entstehung von sexualisierter Gewalt sind ja auch nicht nur die Vereine beteiligt, sondern letzten Endes auch die Verursacher oder die Täter. Da können wir auch nicht alles steuern, beispielsweise von Seiten der Vereinsführung her. Aber man kann doch als Verein Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das kann man auch in der Außendarstellung und in der Art und Weise, wie ich mit Eltern umgehe, transparent machen. Ich weiß, dass viele Vereine das sehr lästig finden, wenn Eltern am Spielfeldrand stehen. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, da Absprachen, Regelungen zu treffen. Aber trotzdem möchte ich ja als Mutter oder Vater auch wissen, was passiert mit meinem Kind beim Training. Da möchte ich durchaus auch mal zugucken dürfen oder mit dem Trainer sprechen dürfen, um mir ein Bild von der Situation in dem Verein zu machen.
Das sagt die Sportsoziologin Bettina Ruhloffs von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sie leitet das Projekt Safe Sports, das sexuelle Gewalt im Sport untersucht. Und über das Projekt und das Problem der sexualisierten Gewalt im deutschen Breiten- und Spitzensport haben wir gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Inmitten des Kalten Krieges wächst Wjatscheslaw Fetissow in Moskau auf, und ganz gleich, wie sehr die Diktatur das Leben der Bevölkerung bestimmt, ich war glücklich, ich habe Eishockey gespielt, unterstreicht Fetissow, den alle nur Slava rufen. Er ist die charismatische Hauptfigur in einer Dokumentation des Regisseurs Gabe Polsky, die sich mit der sagenumwobenen sowjetischen Eishockeymannschaft der 1980er Jahre beschäftigt, der Red Army, dem Armeesportclub ZSKA Moskau, der vor allem die nordamerikanische Konkurrenz düpierte. Verteidiger Fetissow ist ihr Kapitän, und in der Dokumentation, da wartet auf das Publikum eine bilderreiche Zeitreise, die gleichfalls genügend Stoff für einen Politthriller böte und weit davon entfernt ist, ein verklärendes Heldenepos zu sein. Das sagt unser Redakteur Maximilian Händel, der den Film für uns gesehen hat und ihn jetzt vorstellt. Erstmal grüß dich, Max.
Hi, Alex.
Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen eingeführt, worum es geht in dem Film. Es ist also diese Eishockeymannschaft der 1980er Jahre. Ich kenne die aus zumindest Artikeln, aber als nicht so ganz großer Eishockey-Fan kenne ich mich da auch nicht aus. Wer genau ist das und was macht die so besonders?
Ja, vielleicht wäre es noch wichtig, mit der grundlegenden Bedeutung des Eishockeys für Russland oder für die russische Bevölkerung anzufangen. Und da erinnere ich mich gerne an Wladimir Putins versteinertes Gesicht, als die russische Sbornia 2014 bei den Olympischen Spielen schon im Viertelfinale in der eigenen Heimat in Sotschi ausgeschieden ist. Da stürzt ein ganzes Land in Trauer. Diese sagenumwobene Sbornia sollte im Prinzip als Prunkstück der sowjetischen Errungenschaft dienen, und den Beweis für die Überlegenheit des Systems auch liefern. Also die New York Times schrieb einmal, dass sie Nationalhelden wie auch politische Schachfiguren waren. Und diese Red Army-Bezeichnung, wo der Großteil der Mannschaft auch aus dem ZSKA, dem Armeesportclub, kam, ist weit mehr als nur eine Metapher. Also hier geht es in erster Linie um eine Mannschaft, die in den 70er und 80er Jahren zeitweilig als unbesiegbar galt und als Nationalmannschaft bis 1990 siebenmal olympisches Gold und nicht weniger als 22 Weltmeistertitel holte. Der thematische Ausgangspunkt jedoch ist, der führt zurück ins Jahr 1980. Und zwar hatte die bis dahin auch wirklich zeitweise als unbesiegbar geltende Sporna ja eine epische Klatsche bei den Olympischen Spielen in Lake Placid in Amerika oder in den USA eingefangen. Und zwar gegen eine Nobody College Mannschaft der USA. Und um den politischen Hintergrund auch noch festzustellen, in welch aufgeladener Situation das damals auch alles stattfand, sieben Wochen vorher, vor den Olympischen Spielen, griff die SU militärisch in Afghanistan ein und begann dort sozusagen einen Krieg. Und dementsprechend kann sich jeder auch die Symbolik dahinter vorstellen, wie das Ganze aufgebauscht wurde. Also im Prinzip galt jedes sowjetische Duell mit den Konkurrenten aus Nordamerika, speziell mit den Konkurrenten aus den USA, auch als Stellvertreterkampf auf dem Eis.
Also so ein bisschen kalter Krieg da eben auf dem Eis. Du hast gerade schon diese Klatsche 1980 angesprochen. Die Amerikaner erinnern sich da immer noch gerne dran. Trotzdem, der Mythos dieser Red Army blieb ja. Was hat die so besonders gemacht?
Also vor allen Dingen hatte sie für eine spielerische Revolution gesorgt, die das Eishockey damals so noch nicht gesehen hat. Also ihnen kann man eine Raffinesse zuschreiben. Sie waren spontan, sie waren virtuos, sie waren im Prinzip eine organische, funktionierende Einheit, die sich Ideen aus dem Schach, aus dem Ballett, auch aus der Psychologie, des Tanzes, also des Boogie-Woogies holte. Man sieht in einer Szene da auch, wie der alte Trainer Tarasov auf Schwarz-Weiß so diesen Boogie-Woogie nachstellt und sagt, so müsst ihr Eishockey spielen, Eishockey ist auch Tanz. Also sie standen für eine Revolution auf dem Eis. Man muss sich das vorstellen, dass austrainierte 1,90-Schränke Eishockey als strategischen Eiskunstlauf mit Schläger und Puck verstanden haben und das in Perfektion. Und damit stellten sie das oftmals noch eher auf eine gewisse One-Man-Show ausgerichtete Spiel der Nordamerikaner bzw. der NHL-Mannschaften in den Schatten. Selbst der große Kanadier Wayne Gretzky hat eins zugeben müssen, gegen die kommst du einfach nicht an. Und untrennbar mit diesen Erfolgen oder mit diesem Spielstil bleiben zwei prägende Trainer dieser Jahrzehnte verbunden. Anatoli Tarasov, der die Grundlagen von so in Anfang der 60er bis Mitte der 70er legte, und dann übernommen von Viktor Tichonow, einem ehemaligen KGB-Mann, der ab Ende der 70er bis Mitte der 90er ZSKA und die russische Nationalmannschaft führte. Da muss man auch sagen, dass wir verstehen Trainer natürlich nach heutiger Lesart auch als pädagogisch versierte Menschenfänger à la Jürgen Klopp oder Pep Guardiola. Die sowjetischen Eishockeyspieler hatten es aber da eher mit schier gewissenlosen Generälen auf dem Eis zu tun, die ihr Regime konsequent führten. Und zwar ein Regime, das auf bedingungslosem Gehorsam, diktatorischer Autorität und tyrannischer Ausbeutung basierte. Das kann man einfach auch leicht darzustellen, dass das Team gut und gerne 11 Monate im Jahr einkaserniert war in der Abgeschiedenheit, dass da viermal am Tag trainiert wurde, dass da Spieler dann Blut pissten, dass sie im Prinzip kaum Kontakt zu ihren Familien hatten und die Spieler im Prinzip als Menschen nicht respektiert wurden. So sagt es auch der Torwart Tretjak im Film. Also so ein geflügelter Satz machte dann die Runde, der von einem Spieler überliefert ist, der da sagte, falls ich mal ein Herz brauche, dann nehme ich Tichonows, er hat es ja nie benutzt.
Damit natürlich schon viele Aspekte drin in diesem Film, was auch weit über so einen Sportfilm hinausgeht. Wie bringt der Regisseur Gabe Polsky das alles in einem Film unter? Also wie geht er das natürlich auch mit filmischen und dokumentarischen Mitteln an, dass man sich das angucken kann? Wir wissen ja, Sportfilm kann immer sein, so ein bisschen PR à la die Mannschaft oder es wird ein Nerdfilm. Kriegt er da so irgendwie ein Zwischending hin?
Also ich denke auf jeden Fall. Also inhaltlich ist es grundlegend aufgeteilt in 4 Epochen. Zum einen diese erste Trainer-Epoche Tarasov, dann die zweite Trainer-Epoche Tichonow. Zum Ende hin des fallenden eisernen Vorhangs, der Weg von den Spielern in den Westen bzw. in die NHL. Und dann so als Abschluss so diese Desillusionierung nach der Rückkehr und nach Russland und dem weiteren Lebensweg dieser prägenden Akteure. Also ihm gelingt das auf jeden Fall auf eine richtig gute und auch irgendwie charmante Art und Weise, die den Zuschauer, auch den nicht Eishockey interessierten Zuschauer gut mitnimmt. Also er reiht Sentenzen von Sport, von einem riesigen Fundus an alten Bild- und Fotomaterial, an Originalinterviews in Schwarz und Weiß. Man sieht die Akteure, wie sie schuften im Trainingslager. Man sieht viele, viele verschiedene Personen, die auch in direkten Interviews zu Wort kommen. Immer wieder an die Seite erklärend werden Ausschnitte der politischen und gesellschaftlichen Situation auch in den damaligen Jahren der SU geheftet. Es ist natürlich keine wissenschaftlich fundierte Politikanalyse, aber immerhin so ein stichpunktartiges ins Bild setzen der Situation ins Land, das da auch einen sozusagen mitnimmt und verschiedene Aspekte anbringt.
Und natürlich, da geht es im Sport und auch in solchen Sportfilmen immer um Menschen. Eingangs haben wir ja schon Slava Fetisov besprochen, den Kapitän dieser sagenumwobenen Mannschaft. Was macht den so an sich so besonders und wie wird der in diesem Film dargestellt?
Ja, mit Slava Fetisov steht und fällt der Film. Der ist im Prinzip der Protagonist, der Hauptdarsteller der ganzen Doku und erzählt seine erlebte Geschichte nach. Fehlt es da sehr schwer, aber vielleicht ist es für uns einleuchtender, ihn mit ja, so einer Art Franz Beckenbauer zu vergleichen, der nur unfassbar mehr sportliche Titel und Erfolge gesammelt hat in seiner Karriere. Aber er ist eine der großen Sportikonen in Russland und die vor allen Dingen nach der Karriere auch eine ja, gut geölte Funktionärslaufbahn eingeschlagen hat. Im Film kommt er so ein bisschen als sowohl strahlender Held, aber auch irgendwie als tragische Figur zugleich ins Bild. Der zeigt dann schon auch so teilweise so eine, ja, so eine nervige Arroganz und ach, wenn der Regisseur dann auch ein bisschen versucht nachzuhaken und kritischere Fragen zu stellen, setzt er so ein bisschen, das verstehst du doch eh nicht, Bürschenblick auf und gibt sich so cool und unverletzlich, doch genau das ist er eben nicht. Also er hat unter anderem 1985 hat er bei einem Autounfall seinen 10 Jahre jüngeren Bruder verloren. Am Steuer saß Fetisov. Und in diesen Szenen, wo dann auch die Augen feucht werden bei Fetisov, das sind dann schon die großen Stärken des Films.
Also große Gefühle. Wir lernen viel über den Eishockeysport. Wir lernen was über den Kalten Krieg und die Geschichte. Ein großes Potpourri in einem Film. Am Ende, ich glaube schon zu ahnen, dir hat er sehr gefallen, aber was ist so hängen geblieben? Was ist so die stärkste Impression, die du von diesem Film hast?
Also eine ganz stark auch hängen gebliebene Szene bei mir ist da Schwarz-Weiß-Aufnahmen von dressierten Bären des russischen Staatszirkus, die dann im Prinzip auf Kufen gesetzt wurden und die so ein Show-Eishockey-Match in der Manege vorführen mussten. Und genau das ist eigentlich so auch die perfekte Metapher, um diese dressierten Bären, mit denen man auch diese russische Eishockey-Nationalmannschaft oder sowjetische Eishockey-Nationalmannschaft da widerspiegeln kann.
Red Army heißt der Film, beschäftigt sich mit der sagenumwobenen sowjetischen Eishockeymannschaft, die in den 1980er Jahren fast alles gewonnen hat, dafür aber eben die Menschen geopfert, zum Teil, die dort mitgemacht haben, um natürlich diesen Kalten Krieg zu gewinnen. Das alles drin in diesem Film läuft derzeit in den Kinos und wenn Sie jetzt mehr darüber sehen wollen, dann können Sie sich auf jeden Fall den Trailer schon mal angucken bei uns auf der Webseite auf detektor.fm. Vorgestellt hat ihn unser Kollege Maximilian Händl. Ich sage vielen Dank.
Danke, Alex.
Django Django mit First Light hier bei der Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Wir sind so kurz vor Schluss angekommen und da gibt es seit vergangenem Monat eine neue Rubrik bei uns, ein neues Thema, über das wir sprechen wollen. Es liegt mir sehr am Herzen, nämlich Themen, über die wir nicht sprechen wollen. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich versuche es Ihnen zu erklären. Immer wenn wir so zusammensitzen und uns überlegen, was könnte man in der Sendung besprechen, was hat Relevanz, was ist ein Hintergrundthema, das ist ja so ein bisschen das, was wir machen wollen, dann kriegen wir natürlich ganz viele Themenideen von ganz vielen Menschen drumherum und dann gucken wir, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht. Und dann fällt eben immer viel hinten runter, was durchaus ja woanders auch thematisiert wird. Und wir wollen jetzt erklären, warum wir das nicht tun. Normalerweise ich immer mit dem Kollegen Andi Bischof zusammen, weil er heute nicht da ist, habe ich mir als Unterstützung hier so einen kleinen Swoosh mitgebracht, der jetzt die Themen einläutet. Und wir fangen an mit Nummer 1. Sebastian Vollmer gewinnt als erster Deutscher den Super Bowl. Riesenthema und vergangenen Monat haben wir sogar noch gesagt, wenn Deutsche in einem Mannschaftssport im Ausland gewinnen, dann kann man auch darüber berichten. Trotzdem kein wirkliches Thema, denn ja, er hat gewonnen, ja, hat ganz okay gespielt, war jetzt nicht prägend, aber merken Sie, was kann man noch darüber reden? Man könnte sehr viel und das wäre dann Stammtisch-Talk und das wollen wir nicht machen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Sebastian Vollmer. Thema bis zu diesem Monat trotzdem nicht. Nächstes Thema oder Nicht-Thema. Ein Flugzeugwrack eines seit 54 Jahren verschollenen Flugzeugs mit einer Fußballmannschaft an Bord wurde in Chile jetzt entdeckt. 1961 abgestürzt, bis heute vermisst. Wir sagen, das ist eine unfassbar tragische Geschichte. Gut wiederum für die Angehörigen, dass sie das jetzt wissen. Und unser Mitgefühl geht da also in dem Fall nach Chile, aber kein Thema. Jeglicher Aufstieg, Abstieg und Nicht-Auf- und Abstiegstendenz, die es in der Fußball-Bundesliga gibt, und das sage ich sogar als überzeugter Werder Bremen-Fan, für den ja der frühe Februar in diesem Jahr sehr gut war, denn alles, was man nach 3, 4, 5 oder 6 Spieltagen über die vergangenen 3 und die nächsten 3 sagen kann, ist eigentlich nur Kaffeesatzleserei. Wir machen das unglaublich gerne, aber dann in der Kneipe und nicht im Radio. Und wenn im Radio, dann immer, das wissen Sie ja mittlerweile, zur Halbzeit und zum Ende und zum Anfang einer Saison mit Manni Breukmann. Und das werden wir natürlich auch am Ende am 34. Spieltag machen, aber nicht diesmal, deswegen kein Thema. Und das Letzte, Cristiano Ronaldo feiert seinen 30. Geburtstag, obwohl er doch am gleichen Tag eine 4:0-Klatsche gegen Atletico Madrid eingesteckt hat. Wirklich? Leute, ich möchte einen Menschen auf dieser Welt sehen, der seinen 30. Geburtstag nicht feiert, weil es tagsüber auf der Arbeit schlecht lief. Wer sich darüber aufregt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also kein Thema. Und das war es dann wirklich. So viel also von der Doppelstunde Sport im Februar. Wir hören uns im März wieder, dann auch in doppelter Besetzung. Die ganze Sendung zum Nachhören und auch als Podcast finden Sie wie immer auf unserer Webseite detektor.fm. So viel war es von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend. Mein Name ist Alex Hertel. Man hört sich.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.